Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Zurzeit steht bei uns das alttestamentliche Buch des Propheten Hesekiel auf dem Programm. Gewiss keine einfache Kost für Menschen von heute. Einerseits, weil vieles nicht so einfach zu verstehen und nachzuvollziehen ist. Andererseits, weil Hesekiels Botschaften in eine sehr schlimme Zeit des Volkes Israel hineingesprochen werden. Vieles ist chaotisch, das Volk hat sich von Gott abgewandt und muss die Konsequenzen seines Handelns tragen. Doch gerade in dieser Zeit wird deutlich, dass dieser Gott, der das Volk zu seinem Volk erklärt hat, trotzdem und immer wieder an ihm festhält. Mit einer unglaublichen Ausdauer und Geduld geht er dem Volk nach, will es wieder zu sich zurückbringen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie genau diese unbegreifliche, nachgehende Liebe Gottes mitten in diesen teilweise sehr schweren Botschaften Hesekiels entdecken. Denn Gott ist derselbe, damals wie heute. Das Buch Hesekiel ist das dritte Buch der sogenannten großen prophetischen Bücher des Alten Testaments. Insgesamt hat dieses Buch 48 Kapitel. In den vorangegangenen Kapiteln haben wir schon viel über Hesekiel erfahren. Er war Priester und Prophet zugleich und wurde mit vielen anderen Juden, vermutlich im Jahr 597 vor Christus, bei der zweiten Wegführung der Juden durch Nebukadnezar von Jerusalem nach Babylonien verschleppt. Dort wurde er mit seinen Landsleuten am Fluss Keba angesiedelt. Nach einigen Jahren im Exil erlebt Hesekiel, wie Gott zu ihm spricht und ihn dazu beruft, seine Botschaften an die weggeführten Juden in Babylonien weiterzugeben. Er ist damit der erste Prophet, der außerhalb des Landes Israel berufen wird. Zur gleichen Zeit wie Hesekiel lebten auch Daniel und Jeremia. Daniel diente am Königshof in Babylon, während Jeremia seinen Dienst für Gott in Jerusalem ausübte. Vermutlich kannten sich Hesekiel und Jeremia, aber zwischen Hesekiel und Daniel gab es wahrscheinlich keinen Kontakt, obwohl sie im selben Land lebten. Hesekiels Aufgabe war alles andere als leicht. Er musste den Menschen Gottes Gericht verkünden, und dies nicht nur mit Worten, sondern auch durch viele verschiedene Handlungen. Dabei war es von vornherein klar, dass die Leute nicht auf ihn hören, sondern widerspenstig sein würden. Immer wieder wird das Volk Israel im Hesekielbuch von Gott als ein Haus des Widerspruchs bezeichnet. In einer Vision, die wir in den Kapiteln 8 und 9 nachlesen können, kommt es dann zum Unvermeidlichen. Hesekiel sieht, wie die Herrlichkeit Gottes die Stadt Jerusalem verlässt. Das heißt, er sieht, wie Gott sich selbst aus Jerusalem zurückzieht. In dem vor uns liegenden Kapitel 10 wird diese Vision nun weiter beschrieben. Zur Erinnerung, Gott hatte den Propheten auf übernatürliche Weise nach Jerusalem gebracht und ihn Dinge schauen lassen, die passieren werden. Hesekiels Aufgabe war es, den weggeführten Juden in Babylonien von diesen Dingen zu berichten. Und das war nicht einfach, denn die falschen Propheten unter den Juden hatten verkündigt, dass in Jerusalem alles in Ordnung wäre und dass die Weggeführten schon bald in ihre Heimat zurückkehren würden. Doch Hesekiel musste ihnen verkünden, dass Gott die Stadt Jerusalem zerstören wird. Gottes Geduld und sein Mitleid mit Israel waren absolut am Ende, und er würde das Gericht über die Stadt Jerusalem kommen lassen. In Kapitel 8 haben wir gesehen, dass es ausreichende Gründe für Gottes Handeln gibt, nämlich Sünde im Leben der Menschen in Jerusalem, die Gott Hesekiel offenbart hat. Das Volk hatte über Jahre sich immer weiter von Gott abgewendet. Wir müssen anerkennen, dass Gott Richter ist. Damit zeigt er, dass er ein lebendiger Gott ist. Das war damals zur Zeit Hesekiels so, und es ist heute genauso. Auch wir kommen mit unserer Sünde nicht davon. Gott drückt nicht einfach beide Augen zu. Gott zeigt damit, dass er wirklich existiert. Die Vision von den Rädern in den Rädern, die Hesekiel in Kapitel 1 offenbart wurde, hat die Kraft Gottes gezeigt, die sich in die Angelegenheiten der Menschen einmischt. Diese Kraft ist auch heute noch genauso da. Blicken wir kurz ins Neue Testament. Dort listet Paulus im 9. Kapitel des Römerbriefes 8 verschiedene Punkte auf, die einzigartig sind für die Nation Israel. Einer von diesen Punkten ist, dass sie die Herrlichkeit Gottes in ihrer Mitte hatten, also die sichtbare Gegenwart des lebendigen Gottes, die Hesekiel schon in seinen Visionen im 1. Kapitel sehen durfte. Diese Herrlichkeit des Herrn war über den Cherubim, den zwei Engeln, die den Deckel der Bundeslade zierten und die im Allerheiligsten des Tempels stand. Das Volk Israel hatte also das Vorrecht der sichtbaren Gegenwart Gottes, wie keine andere Nation es je hatte, nicht einmal die christliche Gemeinde heute. Diese Herrlichkeit Gottes war nun aber im Begriff, sich zu entfernen, wie wir im 10. Kapitel des Hesekiel-Buches erfahren. Zuerst verließ sie den Tempel, auch wenn sie noch über ihm schwebte. In den Versen 1 und 2 berichtet Hesekiel: Und ich sah, und siehe, an der Himmelsfeste über dem Haupt des Cherubim glänzte es wie ein Saphir, und über ihnen war etwas zu sehen wie ein Thron. Und er sprach zu dem Mann in dem Kleid von Leinwand: Geh hinein zwischen das Räderwerk unter dem Cherub und fülle deine Hände mit glühenden Kohlen, die zwischen dem Cherubim sind, und streue sie über die Stadt. Und er ging hinein vor meinen Augen. Der Mann in dem Leinenkleid, von dem schon im Kapitel davor die Rede war, soll die Kohlen vom Altar nehmen und sie ausstreuen. Das Blut, das bei den Opferungen vom Altar genommen wurde und über den Gnadenthron auf der Bundeslade gesprengt wurde, war ein Ausdruck der Vergebung. Diese Kohlen allerdings, die zerstreut werden sollten, sind ein Zeichen des Gerichts. Weil die Menschen Gottes Gnade und Barmherzigkeit und seine Erlösung abgelehnt haben, stehen sie nun unter seinem Urteil. Genauso sandte Gott seinen Sohn in diese Welt, weil er sie liebt. Und weil Gott heilig ist, hat er seinen Sohn stellvertretend für die Menschen am Kreuz sterben lassen. Durch den Tod von Jesus Christus ist unsere Schuld gesühnt worden. Christus ist für uns gleichsam der Gnadenthron, von dem Vergebung ausgeht. Sie und ich, wir können zu diesem Gnadenthron kommen, doch wenn wir ihn ablehnen, liegt das Urteil Gottes über uns. Denn wir sind keine netten Menschen, sondern Sünder und leben in Rebellion gegen Gott. Nicht ohne Grund sagen Christen über sich selbst: Wir sind gerettete Sünder und nicht besser als alle anderen um uns herum. Zurück zu Hesekiels Vision. Jetzt liegt Gottes Gericht über Jerusalem, jener Stadt, die aus Gottes Sicht den Mittelpunkt, sozusagen den Nabel der Welt bildet. Bis heute ist diese Stadt der sensibelste Ort auf der Erde. Jemand hat es folgendermaßen formuliert: Israel war zur Zeit Abrahams das Nervenzentrum der Erde. Später, zur Zeit von Mose und den Propheten, wurde es zum Zentrum der Wahrheit. Als Jesus auf die Welt kam, ging von diesem Zentrum Heil aus. Doch seine Ablehnung führte dazu, dass Jerusalem über viele Jahrhunderte zum Sturmzentrum wurde. Aber aufgrund der Voraussagen der Propheten wird es einmal zum Zentrum des Friedens und des Heils für die ganze Welt werden. Auch wenn wir in der Vision von Hesekiel sehen, dass Gottes Herrlichkeit von diesem Ort weicht, hat Gott doch eine ewige Bestimmung für diese Stadt. Ich lese nun aus Kapitel 10 den 4. Vers. Die Cherubim aber standen zur Rechten am Hause des Herrn, als der Mann hineinging, und die Wolke erfüllte den inneren Vorhof. Und die Herrlichkeit des Herrn erhob sich von dem Cherub zur Schwelle des Hauses, und das Haus wurde erfüllt mit der Wolke und der Vorhof mit dem Glanz der Herrlichkeit des Herrn. Die Herrlichkeit Gottes war in Israel beschränkt auf das Heiligtum, den Tempel, also auf jenen Ort, an dem sich die Menschen Gott nähern durften. Jetzt schwebte die Herrlichkeit Gottes über dem Tempel, als wollte Gott sehen, ob die Menschen zu ihm zurückkehren würden. weiter ab Vers 5. Und man hörte die Flügel der Cherubim rauschen bis in den äußeren Vorhof, wie die Stimme des allmächtigen Gottes, wenn er redet. Und als er dem Mann in dem Kleid von Leinwand geboten hatte, nimm von dem Feuer zwischen dem Räderwerk, zwischen den Cherubim, ging dieser hinein und trat neben das Rad. Und der Cherub streckte seine Hand aus der Mitte der Cherubim bis hin zum Feuer, das zwischen den Cherubim war, nahm davon und gab es dem Mann in dem Kleid von Leinwand in die Hände. Der empfing es und ging hinaus. Und es erschien an den Cherubim etwas wie eines Menschen Hand unter ihren Flügeln. Soweit die Verse 5 bis 8. Wieder wird hier Gottes Aktivität und seine Macht, Dinge zu bewegen, beschrieben. Das erinnert mich zum Beispiel an Psalm 19. Dort heißt es gleich am Anfang, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Das ganze Universum ist also seiner Hände Werk. Doch das Werk seiner Erlösung war noch viel größer als das Werk seiner Schöpfung. Im Jesaja-Buch finden wir am Anfang von Kapitel 53 die interessante Frage, aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Auch Jesaja verwendet hier eine bildhafte Ausdrucksweise, die eigentlich nur geeignet ist, um menschliches Handeln zu beschreiben. Trotzdem ist hier vom Arm des Herrn die Rede und in Psalm 19 von seiner Hände Werk. Denn nur so können wir wenigstens eine Ahnung bekommen von Gottes Handeln. Denn auch wir benutzen unsere Finger und Hände, um bestimmte Dinge zu tun, und unsere Arme für noch schwerere Aufgaben. Das Größte, was Gott getan hat, ist sein liebendes und erlösendes Handeln durch das Kreuz, an dem Christus gestorben ist, mit seinem Arm, während er das Universum mit seinen Händen geschaffen hat. Oder, wie es der Erweckungsprediger John Wesley sagte, als Gott das Universum schuf, brauchte er dazu nur seine halbe Kraft. Hesekiel beschreibt in unserem Bibeltext Gottes Hand, die sich in Bewegung setzt, um sein Gericht auszuführen. Vers 9. Und ich sah, und siehe, vier Räder standen bei den Cherubim, bei jedem Cherub ein Rad, und die Räder sahen aus wie ein Türkis. Haben Sie jemals bewusst ein Rad beobachtet, wenn es sich ganz schnell dreht? Manchmal wirkt es wie ein blinkendes Licht, manchmal wie ein kostbarer Stein. Diese Räder hier in der Vision sind in ständiger Bewegung und beschreiben, dass Gott aktiv ist. Davon hat auch Jesus gesprochen, als er sagte, »Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag, und ich wirke auch.« Jesus ist, seit er in den Himmel aufgefahren ist, für uns sehr aktiv gewesen. Aber nun wieder zurück zu der Beschreibung der Räder in Hesekiel 10. Weiter heißt es dort in den Versen 10 und 11, »Und alle vier Räder sahen eins wie das andere aus. Es war, als wäre ein Rad im andern. Wenn sie gehen sollten, so konnten sie nach allen ihren vier Seiten gehen.« Sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden, sondern wohin das erste ging, da gingen die anderen nach, ohne sich im Gehen umzuwenden. Diese Beschreibung sagt mir, Gott hat nie etwas vergessen. Er macht keine Umwege. Er geht zielgerichtet auf das zu, was er in dieser Welt erreichen will. Weiter ab Vers 12. Von den Cherubim, den Engeln, heißt es da, und ihr ganzer Leib, Rücken, Hände und Flügel und die Räder waren voller Augen um und um bei allen Vieren. Und die Räder wurden von meinen Ohren das Räderwerk genannt. Ein jeder hatte vier Angesichter. Das erste Angesicht war das eines Cherubs, das zweite das eines Menschen, das dritte das eines Löwen, das vierte das eines Adlers. Hier sehen wir vier Gesichter, die unterschiedliche Aspekte und Wesenszüge Gottes betonen. Das Bild des Adlers steht für seine Gottheit. Das Gesicht des Löwen könnte für seine Königsherrschaft stehen. Im Gesicht des Menschen sehen wir, dass Gott nahbar ist wie ein Mensch. Und das Gesicht des Cherubs steht für seine Heiligkeit. Vers 15. Und die Cherubim hoben sich empor. Es war aber dieselbe Gestalt, die ich am Fluss Kebar gesehen hatte. Sie erinnern sich vielleicht, hier bezieht sich Hesekiel auf seine erste Vision, die in Kapitel 1 beschrieben wurde. Ich überspringe nun einige Verse und lese weiter ab Vers 18. Und die Herrlichkeit des Herrn ging wieder hinaus von der Schwelle des Tempels und stellte sich über die Cherubim. Da schwangen die Cherubim ihre Flügel und erhoben sich von der Erde vor meinen Augen. Und als sie hinausgingen, gingen die Räder mit. Und sie traten in den Eingang des östlichen Tores am Hause des Herrn, und die Herrlichkeit des Gottes Israels war oben über ihnen. Das heißt, die Herrlichkeit des Herrn erhebt sich über dem Tempel, die Cherubim schweben empor, und die Herrlichkeit Gottes bleibt über dem östlichen Tor Jerusalem stehen. Hesekiel berichtet weiter ab Vers 20, Das waren die Gestalten, die ich unter dem Gott Israels am Fluss Kebar gesehen hatte. Und ich merkte, dass es Cherubim waren. Vier Angesichter hatte jeder und vier Flügel und etwas wie Menschenhände unter den Flügeln. Und ihre Angesichter waren so gestaltet, wie ich sie am Fluss Kebar gesehen hatte. Und sie gingen in der Richtung eines ihrer Angesichter, wie sie wollten. Liebe Hörer, ich bin der Ansicht, dass diese Vision eine Vorschau darauf ist, dass Gott Mensch werden wird, wie es der Evangelist Johannes am Anfang seines Evangeliums formuliert. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir erreichen nun das 11. Kapitel. Hier gibt Hesekiel Prophetien über und gegen die Herrscher Jerusalems weiter. Auch wenn die meisten Menschen sich schon in der babylonischen Gefangenschaft befanden, ist Jerusalem noch immer nicht zerstört worden. König Zedekia saß noch auf dem Thron. Er und die anderen Machthaber rebellierten nicht nur gegen Gott, sondern auch gegen den König von Babel, Nebukadnezar. Hören Sie aus Kapitel 11 die Verse 1 bis 3. Hesekiel erzählt, Und der Geist hob mich empor und brachte mich zum Tor am Hause des Herrn, das gegen Osten liegt. Und siehe, im Eingang des Tores waren 25 Männer, und ich sah unter ihnen die Obersten im Volk, Jaasania, den Sohn Asurs, und Pelatja, den Sohn Benajas. Und er sprach zu mir, Menschenkind, das sind die Männer, die Unheil planen und schädlichen Rat geben in dieser Stadt, denn sie sprechen, sind nicht vor kurzem die Häuser wieder aufgebaut worden? Die Stadt ist der Topf, wir sind das Fleisch. Hier werden bestimmte Personen genannt, die Fürsten im Volk. Es sind die Menschen, die eigentlich Vorbilder sein sollten für das Volk, auch in ihrer Treue zu Gott. Aber hier wird deutlich, dass sie das ganz und gar nicht sind. Diese Herrscher sagen im Prinzip, das ist unsere Stadt, sie gehört uns. Auch wenn viele sie verlassen haben, wir bleiben hier und machen weiter. Hier geht es uns gut, wir haben Frieden und Wohlstand. Doch diese Worte sind Ausdruck für eine materialistische Einstellung, wie sie kaum schlimmer sein kann. Und Gott reagiert darauf. Er spricht zu Hesekiel, weiter ab Vers 4, Darum sollst du, Menschenkind, gegen sie weissagen. Und der Geist des Herrn fiel auf mich, und er sprach zu mir, Sage, so spricht der Herr, so habt ihr geredet, ihr vom Hause Israel, und eures Geistes Gedanken kenne ich wohl. Diese Verse machen unmissverständlich deutlich, Gott weiß auch, was wir denken. Er kennt unsere Gedanken, er kennt unsere tiefsten und heimlichsten Geheimnisse. Und Gott weiß um alles, was jeder von uns getan hat. Von den Obersten in Jerusalem weiß er, Vers 6, Ihr habt viele erschlagen in dieser Stadt, und ihre Gassen liegen voller Toter. Offensichtlich haben die Herrscher Jerusalems diejenigen umbringen lassen, die sich noch offen zu Gott bekannten. Deshalb sagt Gott weiter, Ihr sollt durchs Schwert fallen, an der Grenze Israels will ich euch richten, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Warum straft Gott Menschen? Nun, der Zweck seines Gerichtes ist, wenn andere Mittel nicht mehr helfen, dass Menschen wieder zu ihm zurückkehren. dass sie erfahren, wer er ist. Weiter ab Vers 11. Die Stadt aber soll für euch nicht der Topf sein, noch ihr das Fleisch darin, sondern an der Grenze Israels will ich euch richten. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, denn ihr seid nach meinen Geboten nicht gewandelt und habt meine Ordnungen nicht gehalten, sondern habt gelebt nach den Ordnungen der Heiden, die um euch her sind. So sprach Gott, der Herr. Und jetzt hören wir weiter den Bericht von Hesekiel. Und als ich noch so weissagte, starb Pelatja, der Sohn Benajas. Da fiel ich auf mein Angesicht und schrie mit lauter Stimme und sprach, »Ach Herr, Herr, willst du dem Rest Israels ganz und gar ein Ende machen?« Da geschah des Herrn Wort zu mir, »Du Menschenkind, die Leute, die noch in Jerusalem wohnen, sagen von deinen Brüdern und Verwandten und dem ganzen Hause Israel, sie sind ferne vom Herrn, aber uns ist das Land zum Eigentum gegeben. Darum sage, so spricht Gott der Herr, ja, ich habe sie fernweg unter die Heiden vertrieben und in die Länder zerstreut und bin ihnen nur wenig zum Heiligtum geworden in den Ländern, in die sie gekommen sind.« Dieser letzte Satz hat es in sich. Gott sagt, ich bin bei denen, die zerstreut wurden, nur wenig zum Heiligtum geworden. Aber immerhin, er selbst ist ihnen zum Heiligtum geworden. In anderen Bibelübersetzungen heißt es noch deutlicher, ich bin ihnen ein wenig zum Heiligtum geworden. Das war Gottes Vorkehrung für die Zeit, in der der Tempel zerstört war. Daniel und viele andere waren unter denen, die während dieses Zeitraums den Herrn suchten. Weiter ab Vers 17. Gott fordert Hesekiel auf, »Darum sage, so spricht Gott der Herr, ich will euch zusammenbringen aus den Völkern und will euch sammeln aus den Ländern, in die ihr zerstreut seid, und will euch das Land Israels geben. Dorthin sollen sie kommen und alle seine Götzen und Gräuel daraus wegtun.« Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Soweit die Verse 17 bis 20. Gott wird die Menschen wieder zurück in ihr Land bringen. Doch wer genau sollte zurückkehren? Diejenigen, die Gott suchten. Es waren weniger als 60.000 Menschen, die den kleinen Überrest bildeten, der am Ende der 70-jährigen Gefangenschaft zurückkehren durfte. Vers 21. Denen aber, die mit ihrem Herzen, ihren Götzen und ihren Gräueln nachwandeln, will ich ihr Tun auf ihren Kopf kommen lassen, spricht Gott der Herr. Das Gericht Gottes kommt also, und ich bin überzeugt davon, das gilt auch heute. Es ist tragisch, dass viele Pfarrer und Pastoren in den Gemeinden diese Tatsache, dass Gott die Sünde der Menschen richten wird, völlig ignorieren. Denn es ist absolut sicher, dass Gott richten wird. Und genau das wird ein Zeichen dafür sein, dass er existiert. Ich lese weiter ab Vers 22. In der Vision Hesekiels geschah nun Folgendes. Da schwangen die Cherubim ihre Flügel und die Räder gingen mit, und die Herrlichkeit Gottes Israels war oben über ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn erhob sich aus der Stadt und stellte sich auf den Berg, der im Osten vor der Stadt liegt. Hier beschreibt Hesekiel, wie die Herrlichkeit des Herrn sich vom Tempel in Jerusalem wegbewegt und in Richtung Osten zum Ölberg weicht. Und der Geist Gottes hob mich empor und brachte mich nach Chaldäa zu den Weggeführten in einem Gesicht durch den Geist Gottes. Und das Gesicht, das ich geschaut hatte, verschwand vor mir. Zum Ende der Vision, oder Gesicht, wie es hier heißt, führt Gott Hesekiel im Geist wieder zurück nach Babel, wo er sich vorher befunden hatte. Vers 25. Und ich sagte den Weggeführten alle Worte des Herrn, die er mir in Gesichten gezeigt hatte. Hesekiels Aufgabe war es nun, den Menschen zu verkünden, dass die falschen Propheten die Unwahrheit gesagt hatten. Er sollte ihnen erzählen, dass Gott ihm offenbart hatte, dass Jerusalem zerstört werden wird und dass alle aus dem Volk gefangen genommen werden. So viel sei schon verraten. Die Menschen werden nicht bereit sein, auf Hesekiel zu hören. Trotzdem wird er auch weiterhin ein lebendiges Zeichen ihnen gegenüber sein. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen die Kapitel 10 und 11 aus dem Buch des Propheten Hesekiel. Darin ist Gottes Hoffnungsschimmer für eine verlorene Welt und für verirrte Menschen bereits angeklungen. Gott spricht: Ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Mit diesem Ausblick in eine Zeit, die noch nicht gekommen ist, verabschiede ich mich von Ihnen. Auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.